Werbung.
Es gibt eine Dating-App für Menschen, die wirklich daten wollen. Und die heißt Hinge. Hinge wie das Scharnier auf Englisch. Das Element, das es braucht, damit zwei Dinge zusammenkommen können. Schön, oder? Hinge ist die Dating-App, die entwickelt ist, um gelöscht zu werden. Denn die Profile bei Hinge bieten mehr als ein paar Bilder und Infos zur Körpergröße. Auf Hinge gibst du an, mit welcher Absicht du datest, sodass keine Missverständnisse entstehen. Und das Coolste ist, Hinge hat Prompts, also Fragen, deren Antwort direkt darauf schließen lassen, ob ihr die gleichen Interessen, aber vor allem den gleichen Humor teilt. Und Hinge möchte Dating wirklich für alle zu einem schönen Erlebnis machen, weshalb Hinge zusammen mit der LGBT-Organisation GLAAD Prompts für die LGBTQ+-Community entwickelt hat. So findest du schnell deine Community und siehst, mit wem du Gemeinsamkeiten teilst. Zum Beispiel kannst du beschreiben, was Gender Euphoria für dich bedeutet oder wo deine Chosen Family unschlagbar ist. Hinge bringt dich mit den richtigen Leuten zusammen. Also probiert jetzt Hinge aus, nutzt die Prompts. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes.
Werbung.
Ich bin sicherlich nicht die Einzige, die immer denkt, zu viele Bücher, zu wenig Zeit. Im Frühjahr sind schon wieder so tolle Titel erschienen, aber ich bin zu viel unterwegs, dass ich sie alle lesen kann, weshalb ich BookBeat so liebe. Denn mit BookBeat kannst du dir Bücher einfach anhören. Du hast Zugang zu über 900.000 Büchern und die kannst du ganz einfach streamen. Ich habe gerade das Buch Weiße Wolken von Jan Desek zu Ende gehört und das ist richtig, richtig schön, kann ich sehr empfehlen. Und als nächstes steht Isa von Merian Mann an, da freue ich mich auch sehr drauf. Vielleicht mache nur ich das, aber ich lese und höre Bücher auch gerne gleichzeitig, sodass ich auch mal aufblicken kann und nicht danach 100 Jahre die Zeile wiederfinden muss. Und mit BookBeat geht das nämlich super, weil man die Abspielgeschwindigkeit anpassen kann. Und die erhöhe ich einfach, wenn ich lese und dann, wenn ich rausgehe und einen Spaziergang mache, dann mache ich sie wieder langsamer. BookBeat gibt es für Studierende schon ab 4,99 im Monat, was ich ziemlich cool finde. Aber vor allen Dingen haben wir jetzt den Hookup für euch, denn mit uns kannst du BookBeat mit dem Promocode FEUER 2 Monate kostenlos testen. Alles, was ihr machen müsst, ist auf www.bookbeat.de/feuer zu gehen und euch da die App zu holen. Die Infos findet ihr aber auch wie immer in den Shownotes.
Gestern bei der Lesung ist auch kurz, ich habe das eigentlich nie, meine Stimme ist ja anscheinend sehr stabil.
Sehr stabil.
Gestern ist aber kurz weggebrochen, da musste ich mich auch so räuspern auf der Bühne, ist immer so ein bisschen weird, aber wenn man dann so eine Hauch immer so weiterliest und es wird immer hauchiger.
Also, okay. Aber manchmal kann man da auch gar nichts mehr machen, dann ist es einfach so.
Hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot. Das ist der Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur. Und das ist Folge 94 vom April 2024. Und wir begrüßen euch in Berlin, ja, in meiner neuen Wohnung. Hallo Maxi.
Juhu, hallo. Danke für die Introduction im Podcast und in deiner neuen Wohnung. Ich bin heute zum ersten Mal hier und ihr seid alle mit dabei. Wahnsinn, das ist doch toll. Nein, wir haben uns so lange nicht gesehen. Wir haben uns jetzt extra vorher nochmal getroffen, damit wir uns privat ein bisschen updaten können, weil es ist viel passiert, du warst viel unterwegs und jetzt sind wir endlich wieder beide an einem Ort. Die letzte Folge ist ja auch remote aufgenommen worden.
Stimmt, weil da war ich nämlich bei der Lit Cologne und dann bin ich auch erstmal ein paar Wochen nicht wiedergekommen.
Ja.
Das war Anfang März und dann war ich Ende März wieder hier. Jetzt haben wir Anfang April, also ich bin seit einer Woche, wieder hier und freue mich jetzt auch wieder hier zu sein. Und es ist zwischenzeitlich ist ein Umzug passiert, es ist noch sehr improvisiert, aber halt hoffentlich nicht allzu sehr so, dass wir hier auch aufnehmen können.
Du, sonst sitzen wir ja in meinem entweder großen Wohnzimmer ohne jegliche Vorkehrung oder wir sitzen in der Küche, wo die Therme im Hintergrund rumpelt. ich glaube, jetzt bricht auch ein neues Zeitalter an, wo ich zu dir komme zum Aufnehmen. Jetzt wird es langsam besser so rum. Es ist so interessant, weil mit Kind ist es ja einfach so, die Dinge ändern sich dann immer so Phasen. Also eine Phase ist es so, ja, super leicht, das Kind schläft dann irgendwie vormittags super, dann schläft es aber immer nachmittags super, dann sagt man, okay, man timet es so, dass es genau zwischen den Schläfchen ist und jemand unternimmt was und man muss sich immer wieder so anpassen in so Phasen.
Ja.
Und jetzt merke ich, dass es leichter ist, dass wenn das andere Elternteil so die Zeit verbringt und die dann irgendwas machen, unternehmen und ich dann von dann schreite und man sozusagen von dann schreite, vor allen Dingen, wenn ich sich wegschlendere.
So long, au revoir. Ja.
Genau. Und das ist aber, tut mir auch gut, weil dann bin ich irgendwie auch so frei und kann jetzt hier sitzen und weiß, ich muss nicht lauschen, kommt jetzt jemand rein oder ist jetzt irgendwas und man kommt auf jeden Fall klar.
Ja, weil jetzt mit 9 Monaten rackert das kleine Baby ja auch mehr. Und
10 sogar schon fast.
10 Monate und kann, also die Zeiten, wo man es quasi einfach so abstellen kann, sind vorbei.
Nee.
Es ist jetzt, bewegt es sich mehr. Genau.
Ja,
das sind die neuesten Entwicklungen im Leben von Maxi und Alice.
Ja, endlich kommt mal wieder so ein bisschen Ruhe jetzt rein mit uns beiden, wo wir hier zusammen sind. Das freut mich.
Ich freue mich auch richtig auf die nächsten Wochen, wo ich relativ wenig unterwegs bin und einfach in Berlin sein kann.
Ich freue mich auch, weil dann kann ich dich ganz viel sehen.
Ja.
Das ist schön.
Yes. Und genau, Ostern ist vorbei. Es ist das erste richtig warme Wochenende in Berlin in diesem Jahr. Und wir haben aber trotzdem, auch wenn wir so busy waren, uns heute dieses Mal vorbereitet für ein relativ, sag ich mal, aktuelles Thema.
Mhm.
Also was aber auch zeitlos ist. Also man kann es natürlich, weiß ich nicht, wann ihr diese Folge hören werdet, ob Jahre schon ins Land gegangen sein werden. Aber ich schätze mal, die Diskussion, die gerade aufgekommen ist, auf die wir uns beziehen, wird sich immer wieder wiederholen.
Wollte ich auch gerade sagen,
aber vor nicht allzu langer Zeit sind die Oscars verliehen worden und unter anderem wurde Emma Stone für die beste Schauspielerin ausgezeichnet für ihre Rolle in Poor Things.
Genau.
I am Bella Baxter. I'm a flawed experimenting person. I seek outings and adventures. Bella's so much to discover.
You're the most beautiful woman I've ever seen.
I am finding being alive fascinating.
Bella.
Why I keep it in my mouth if it is revolting?
Ein Film, der eben eine bisschen kontroverse Diskussion ausgelöst hat, die, finde ich, an diesem Film nochmal interessant ist zu diskutieren, aber die eben eine größere Frage aufstellt. Und die kann triggernd sein. Also es geht eben um die Frage, wie erzählt man das Verhältnis von jungen Frauen und Sex im Film? Also ich würde sagen, es ist ein kontroverses Thema, ist auch ein Thema, was man irgendwie ernst nehmen muss. Aber deshalb hier schon mal ein Hinweis. Darum geht es heute in dem Podcast. Und schaut einfach, ob ihr euch das anhören wollt und wenn nicht, dann ist auch okay.
Genau, wir sind euch nicht böse und wir können uns vorstellen, dass dieses Thema viele nicht kalt lässt.
Mm.
Wir haben auch schon wieder gemerkt im Vorgespräch, dass es einfach nicht kalt lässt, dass man viele Emotionen hat, die hochkommen und ja, wir natürlich immer auch nicht genau wissen, in welche Richtung verläuft jetzt die Diskussion. Wir werden das hier zusammen meistern machen und wie gesagt, guckt, dass ihr in der richtigen Stimmung seid dafür oder skippt die Folge. Genau, das ist alles in Ordnung. Und Poor Things wurde sich auch tatsächlich öfter als Thema gewünscht von Leuten.
Gut.
Also,
hiermit
hier für euer Wunsch sei uns Befehl.
Ja. Ja, es ist natürlich, bietet sich an, weil ich finde, es ist auch ein ziemliches Feuer- und Brot-Thema.
Klar.
Also, vielleicht für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was los ist. Also, die Debatte um Poor Things geht darum, jetzt mal ganz grob erstmal gesagt, gibt es in dem Film viele Sexszenen und es geht um ein sexuelles Erwachen einer jungen Frau oder eben nicht Jungfrau, das ist eben die Frage. Wir erklären euch gleich nochmal mehr, wie der Film verläuft. Aber die Kritik ist, diese Sexszenen seien geprägt vom Male Gaze, sie sind voyeuristisch, es sind zu viele und die Botschaften, die in diesen Sexszenen stecken, sind schädlich und viele davon würden die Geschichte gar nicht weiterbringen. Und sag ich mal, diese Kritik gibt es ja öfter in Filmen. Und die Frage ist, ne, wo berechtigt und wo unberechtigt oder wie soll man darüber reden? Aber ich finde, dahinter steckt eben die Frage, wie erzählt man das? Wie erzählt man junge Frauen sexuelles Erwachen, ohne dass es halt hypersexualisierend ist, ohne dass es ausbeuterisch ist? Gelingt das in dem Film oder nicht? Oder kann es überhaupt gelingen in einer patriarchalen Welt, wo junge Frauen einfach hypersexualisiert werden und genau diese, sag ich mal, Phase von jungen Frauen sie so vulnerabel macht und immer wieder für Geschichten ausgebeutet werden. Und gleichzeitig würde man es tabuisieren, wäre es ja auch ein Problem, wenn man gar nicht mehr drüber redet und es gar nicht mehr zeigt. Und genau, also wie macht man es? Ist es eine feministische Aussage, genau das zu zeigen und zum Thema zu machen? Oder ist es eben genau schädlich und bedient ein Male Gaze, bedient vielleicht sogar auch Pädophilie oder Kindesmissbrauch? Genau, also das sind alles Fragen, die wir uns stellen zum Thema Poor Things.
Wir haben vorab uns auch gefragt, ja, sollen wir diese Folge machen, weil du auch berechtigterweise gesagt hattest, wir hatten ja schon mal über Euphoria geredet, das nur so als kleinen Querverweis, da sind bestimmte Dinge, die wir uns gefragt haben, mit Sicherheit auch schon da angesprochen worden. Auch da haben wir uns so ein bisschen gefragt, ist ja immer wieder diese Frage, so Empowerment versus Exploitation. Kann etwas empowernd sein? Wann ist es eben ausbeuterisch? Wie sind die Verhältnisse, sofern man das meint, beurteilen zu können, bezüglich der Produktion, der Bedingungen und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall bestimmt Sachen, die wir woanders schon mal angesprochen haben. Ich finde aber Poor Things auch ein ganz spezielles und besonderes Beispiel. Deswegen ist es auch ganz interessant, damit anzufangen, weil da so viel drin steckt. Ja, und man die Fragen wahrscheinlich auch gar nicht so eindeutig klären kann. Ja,
eben. Also wir kommen nicht drum herum.
Zu spoilern.
Genau,
sorry, Spoilerwarnung für Poor
Spoilerwarnung, das ist auch ein Grund, vielleicht diese Folge später zu hören.
Wenn ihr den Film noch gucken wollt und ihn nicht gespoilert haben wollt.
Genau, dann, also weil es geht, glaube ich, darum, dass man schon irgendwie den Film in der Gänze verstehen muss, um diese Szenen gut im Kontext zu setzen. Willst du den Film zusammenfassen?
Ich kann es versuchen, ja.
Ich habe auch hier, wenn du...
Ich glaube, ich bin in Klicks hin. Okay. Also, und korrigiere mich gerne. Es ist ja alles ein bisschen, auch ein bisschen durcheinander in diesem Film auf jeden Fall. Erstmal möchte ich ganz kurz sagen, der Filmemacher heißt Georgios Lanthimos, ne?
Ja, Georgios Lanthimos.
Und der ist bekannt dafür, habe ich in der Vorbereitung dann auch nochmal gesehen, dass er auch wirklich so skurrile Filme macht, ne? Also, der hat vorher Dogtooth gemacht, der hat The Lobster gemacht, da habe ich mitsynchronisiert, wo alle Leute so Nasenbluten bekommen mit Colin Farrell. Und der letzte Film, der davor richtig Aufmerksamkeit bekommen hat, war The Favourite.
Richtig, ne, da war Emma Stone auch schon drin.
Ja, und das finde ich auch interessant, weil zum Beispiel anders als bei Poor Things ist The Favourite based on a screenwriting by a woman und auch adaptiert worden von einer Frau. Während Poor Things auch auf einem Roman basiert von
Alistair Gray.
Einem Buch von Alistair Gray, eben auch ein Mann. Und es ist all over eine sehr männliche Produktion. Allerdings hatte Emma Stone auch ist Executive Producerin und hatte sehr viel Mitspracherecht in der Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Das ist ganz gut, sich das auch in dem Kontext, in dem wir heute sprechen, immer wieder, sich daran zu erinnern. Also zur Geschichte. Poor Things ist eine Art Coming-of-Age-Heldinnenreise von Bella Baxter. Bella Baxter ist eine Art Frankenstein-eske Kreatur von einem, verschrobenen Wissenschaftler, gespielt von Willem Dafoe, Godwin Baxter, genannt von Bella auch gerne God, der zu Anfang der Geschichte eine junge Frau findet, die sich das Leben nehmen wollte. Sie war schwanger. Er, anstatt die Frau zu retten oder sonst irgendwas zu machen, entfernt er das Gehirn des Babys, was sie im Bauch trägt, und setzt es der jungen Frau wieder ein, die somit das Gehirn ihres eigenen Babys in sich trägt und reanimiert diese dann. Das ist Bella Baxter, die als eine Art Tochterersatz bei ihm groß wird. Am Anfang ist sie auch wirklich sehr, sehr deutlich in kindlichen Zügen dargestellt. Sie kann noch nicht richtig sprechen, sie pinkelt sich ein, sie läuft ganz komisch. Es ist aber eine ganz deutlich dargestellte Vater-Tochter-Beziehung zwischen den beiden. Godwin Baxter Meister, der Wissenschaftler, hat auch noch einen jungen Gehilfen, Max Candles, gespielt von Rami Youssef. Der soll dann Bellas Entwicklung beobachten und aufschreiben und notieren. Die arbeiten sozusagen zusammen und stellen fest, dass sich Bella sehr, sehr schnell weiterentwickelt. Rasant, möchte man sagen. Also sie wird sehr, sehr schnell größer, älter sozusagen. Äußerlich bleibt sie aber immer gleich und möchte natürlich ganz bald, kann man sich vorstellen, die Welt entdecken. Godwin Baxter schirmt sie aber komplett ab. Sie darf nicht raus. Mhm. Er möchte das nicht und greift sogar zu Mitteln, dass er sie zum Beispiel betäubt, als sie nach einer Spazierfahrt eigentlich raus möchte. Und man merkt, okay, er möchte das durchsetzen. Er merkt aber, er wird das nicht immer durchsetzen können. Deswegen möchte er einen Deal machen mit seinem Gehilfen und sagt, hey, heirate doch einfach du, Bella. Dann kannst du immer auf sie aufpassen. Aber das muss unter meinen Bedingungen ablaufen. Ihr müsst hier zu Hause sein. Ich muss euch immer beobachten können und sozusagen in meinem Blick haben. Und die möchten einen Vertrag aufsetzen und das in die Tat umsetzen. Holen sich einen schmierigen Anwalt herbei, Duncan Wedderburn, gespielt von Mark Ruffalo, der dann ins Haus kommt und sogleich die junge Bella erspäht und ein Auge auf sie geworfen hat. Zeitgleich ist es auch so, dass bei Bella ein bisschen sie entdeckt ihre eigene sexuelle Lust, entdeckt Masturbation und macht das auch immer ganz freudig und lernt erst Stück für Stück, dass das in einer, wie sie immer sagen, polite society nicht gewünscht ist. So, um jetzt nicht noch endlos weiter zu erzählen, das würde nämlich hier ganz schön den Rahmen sprengen, ist es im Endeffekt so, dass Duncan Wedderburn einen teuflischen Plan fasst und Bella entführt oder beziehungsweise sie mit sich nimmt. Es ist da erstmal keine Gewalt im Spiel, aber er hat ganz klar niedere Absichten. Er möchte in erster Linie Sex mit Bella haben und geht mit ihr auf Reisen. Bella ist dann ja immer neugieriger auf das Leben, genießt Essen, alle möglichen.
Genau, sie fahren nach Lissabon.
Genau, sie fahren nach Lissabon.
Aus London geht es dann nach Lissabon und dann ist die Welt von, wird in diesem Zuge auch die Welt von Bella Baxter, geht von Schwarz-Weiß Richtung Farbe. Und das ist dann eben der Moment, wo sie dann raus ist aus den Händen von Gott und Max McCandles, dass sie ganz viel Sex mit Duncan hat in Lissabon. Und sie hat durch ihr sexuelles Erwachen auch total Lust auf Sex.
Ja.
Und hat gleichzeitig so eine recht pragmatische Art und Weise, auf Sex zu gucken.
Ja.
Also findet einfach die Befriedigung toll, aber versteht überhaupt nicht dieses Konzept von romantischer Liebe und Sex. Also das ist Bella Baxter fern. Und das bettet sich aber, diese Lust auf Sex bettet sich ein in eine allgemeine Neugierde. Also sie geht auch dann raus in die Stadt und will sich alles angucken und
alles
betrinkt
essen.
Sich total und will einfach alles lernen. Und Duncan merkt dann, dass er Bella immer weniger kontrollieren kann, nimmt sie dann weiter mit auf Reisen Richtung Athen. Doch auf diesem Schiff trifft sie dann auf weitere Leute, die ihr dann auch noch mehr zu lernen geben. Also dann geht es Richtung, dass sie philosophische Bücher liest und einfach ganz viel wissen möchte. Und auch das missfällt Duncan immer mehr. Er sagt, ihm hat das mehr gefallen, als sie noch nicht sich so viel für Philosophie interessiert hat. Aber das ist Bella Baxter auch ein bisschen egal. Sie geht dann quasi mit einem dieser, Harry heißt der, glaube ich.
Genau, der Zyniker.
Genau, ist ein Zyniker, ist ein Nihilist sozusagen. Und der erklärt Bella, dass es auch ganz Schlimmes auf der Welt gibt. Und so lernt Bella quasi die Ungerechtigkeiten dieser Welt kennen, ist dann davon tief berührt und in einem impulsiven Zug verschenkt sie Duncans ganzes Geld und möchte es den Armen geben, in einem naiven Versuch, die Welt zu retten.
Man darf nicht unterschlagen, weil wir jetzt den Zyniker erwähnt haben, dass sie eben auch diese ältere Lady, gespielt von Hannah Schygula, trifft, die so eine ältere Frau, die ihr die ganzen Bücher gibt und sie sozusagen an diese Weltliteratur und ja alle möglichen Weiterbildungsformen herangeführt hat. So,
genau.
Ne? Ja.
Dann sind sie pleite, sie stranden in Paris und Bella beschließt dann, in ein sogenanntes Hurenhaus zu gehen und sich da dann der Sexarbeit zu widmen, weil es der schnellste Weg ist, an Geld zu kommen. Und versteht auch die gesellschaftliche Implikation dieser Arbeit nicht, also versteht, dass viele Leute sie dafür, also dass Duncan das überhaupt nicht ertragen kann Und dann, ja genau, schießt sie ihn auch irgendwie ab, weil sie merkt, er ist super nervig und macht dann diese Arbeit, trifft dort eine Kollegin von ihr namens Toinette, führt sie dann ein in den Sozialismus und Marxismus und lernt nochmal eine Stufe. Die beiden gehen auch in die Universität und lernen dann quasi Anatomie und sie interessiert sich auch eben für die Profession von Gott sozusagen. Das geht dann eine Weile weiter, dann muss sie wieder zurück.
Die sind auch Lovers?
Die sind auch Lovers, Toinette und Bella, und dann geht's für Bella aber irgendwann mal zurück nach London, weil Gott nämlich im Sterben liegt, der hat Krebs, unheilbar. Und dann denkt sie, okay, jetzt heirate ich doch Max McCandless und macht es, und dann ist der Film fast vorbei, aber dann gibt es nochmal so einen Turn, wo sie dann der Mann aus ihrem früheren Leben auftaucht, sie dann nochmal mitnimmt. Wir reden viel zu lange über diesen Film. Aber dann gibt es noch …
Das können wir jetzt nicht ändern.
Genau, das ist sozusagen die letzte Episode im Film, wo sie sehr gewaltsam festgehalten wird von diesem Mann. Er plant, ihr die Klitoris zu entfernen, um sie von diesem Whoring, wie er das nennt …
Abzubringen.
Und Bella befreit sich am Ende, setzt diesem Mann ein Ziegengehirn ein, macht quasi das, was Gott auch mit ihr gemacht hat.
Wie trocken du das erzählst.
Und am Ende lebt sie dann in diesem Haus mit Gott, Max McCandless und Toinette. Und das ist der Film.
Genau, wir haben den viel zu lange zusammengefasst. I'm sorry, aber irgendwie müssen wir auch rankommen.
Naja, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz gut, ein grobes Wissen zu haben, um überhaupt zu verstehen, wo die Kritikpunkte eben liegen und so.
Genau. Die Kritikpunkte, also in dieser Story, liegen die Kritikpunkte vor allen Dingen darin, was den Leuten sehr sauer aufgestoßen ist, sind diese zwei Dinge. Zum einen die Beziehung von Bella und Duncan, als Bella mitgenommen wird nach Lissabon. Und das andere ist eben die Darstellung von Sexarbeit und Bellas Einstellung zu Sexarbeit.
Mhm.
Und genau.
Hier. Und die Frage mit dem kindlichen Gehirn, ne?
Weil zu dem Zeitpunkt, wo Duncan Bella mitnimmt, ist Bella quasi, ist ja nicht richtig klar, wie alt Bella ist. Also die Frage des Alters löst sich ja bei der Figur Bella eh auf. Aber so rein gerechnet würde man sagen, oh, Bella ist quasi noch sehr kindlich. Mhm. Und dann ist halt die Frage, hat Duncan quasi Sex mit einem Kind?
Mhm.
Es ist ja nicht, eigentlich nicht so in dem Moment, wo Kinder allgemein in der Pubertät Interesse an Sex bekommen, sofort auch Bock haben, Sex mit anderen Menschen zu haben.
Wichtige,
vor allen Dingen nicht mit sehr viel älteren Menschen.
Ja.
Und das ist eben das, was eben diskutiert wird.
Ja.
Kann man hier von Consent ausgehen? Was wird hier gerade dargestellt? Also was ist das hier eigentlich, diese Beziehung zu Duncan und Bella? Vielleicht fangen wir damit erstmal an.
Also ich habe auch das ganz deutlich gemerkt, dass es einfach unterschiedliche Lesarten dieses Filmes gibt. Ne? Für manche Leute ist es eben so, dass alleine durch diese Prämisse, dass Godwin Baxter am Anfang eben dieses Säuglingsgehirn in den Körper dieser schönen oder normschönen jungen Frau einsetzt, reicht das schon aus, um quasi alles, was danach folgt, erstmal als missbräuchlich zu interpretieren. Natürlich ab dem Moment, wo sie eben ihre Sexualität entdeckt und man das noch als sehr, sehr natürliches kindliches Verhalten sieht und dann davon ausgeht, dass ein sehr viel älterer Mann davon Gebrauch macht und sie sozusagen entführt, kann man das natürlich alles so interpretieren, dass die gesamte Abfolge sozusagen der Missbrauch einer schutzbefohlenen, undefinierten, aber sehr jungen, kindlichen Person ist.
Mhm. Ganz kurz, du sagst entführt, ich finde, sie wird nicht
entführt. Ja, nee, eben, ich finde das auch nicht. Das ist sozusagen die eine Lesart. Also ich habe zum Beispiel wirklich Kommentare dazu gelesen, dass Leute sagen, ich habe mir da 2 Stunden lang einfach eine Abfolge von missbräuchlichen Situationen, von abusive situations angeschaut.
Ja.
So ist es eben für manche Menschen,
wenn
man das nicht als sozusagen …
Ja, weil auch da die Frage des Consent ist, ne? Weil sie will ja mit, sie will ja mit Duncan mitgehen, aber die Frage ist, wird sie quasi verführt, kann sie das quasi schon begreifen, was das bedeutet?
Genau,
oder wird es quasi ausgenutzt, ihre Neugierde das stimmt, okay, verstehe.
Genau, also die Frage ist die, wie sehr sind wir sozusagen in der Lage …
als Zuschauer darüber hinwegzusehen und zu sagen, es ist eine surrealistische Geschichte und wir kaufen jetzt einfach diese Prämisse nicht als realistische Idee davon, dass Bella ein Kind bleibt, sondern folgen vielleicht der Erzählung, wie rasant sie sich entwickelt, wie schnell das geht, dass sie eine Kreatur ist. Also ist man sozusagen einer Frankenstein-Story oder vielleicht sogar, das habe ich ja auch schon zu dir gesagt, eine Pinocchio-Geschichte. Also sozusagen eine Master's Creation entwickelt einen eigenen Willen, einen Wunsch nach Freiheit, einen Wunsch nach Abenteuer und dass Sex da eben oder sexuelles Erwachen eben eine Rolle spielt, kann man ja annehmen, genauso wie andere Sachen, obwohl natürlich in der Darstellung auf Sex sehr viel sozusagen Aufmerksamkeit, sehr viel Fokus gelegt wird, was manche Leute eben schwerer irgendwie drüber hinwegsehen können. Ich muss sagen, ich habe für mich persönlich diese Säuglingsgehirngeschichte auch einfach ein bisschen ausgeblendet und gesagt, das ist jetzt einfach eine sozusagen eine surrealistische Geschichte und man hätte es auch anders erzählen können. Ne? Also man hätte auch irgendwie eine andere Art der Erschaffung erzählen können, aber sie wollten natürlich diese Mutter, sie ist ihre eigene Mutter, ist ihr eigenes, Tochter. Sie ist, erzieht sich sozusagen selbst und das ist ja auch die große Metapher des Filmes, dass sie sozusagen selber, Bella letztendlich sich selber befreit, ihren eigenen Weg geht und ihren eigenen Trieben folgt sozusagen und auch irgendwo autark ist. Das ist aber eben die große Frage, die man sich stellen kann. Und was wir ja auch oft schon gelesen haben in Bezug auf den Film, ist eben der Trope Born Sexy Yesterday, über den wir ja schon gesprochen haben. Und die große Frage, ob Bella unter diesen Trope fällt oder eben nicht.
First coined in 2017 by Pop Culture Detective, the Born Sexy Yesterday trope is found in films that introduce a young, naive female character who is often endearingly unaware of their sex appeal. At the extreme, these women are literally created by men, as in Tron Legacy, Ex Machina, and The Fifth Element. So it's no surprise that they tend to possess a certain social innocence which makes them reliant on their creator to navigate the human world. This almost always involves an education in sex and romance, which underscores the uneven and unnerving power dynamics that exist between the two characters.
Genau, für die Leute, die unsere Traumfrauenfolge nicht gehört haben, weil da erklären wir es, geht es quasi darum, dass Born Sexy Yesterday ein Trope ist, den es auch oft in Filmen gibt, oft in Science-Fiction-Filmen. Es kann ein Alien sein, es kann eine AI sein, es kann eine Meerjungfrau sein, irgendein Geschöpf, was quasi nicht menschlich ist und auf der einen Seite wahnsinnig Superkräfte hat oder irgendwo eine krasse Selbstständigkeit und auf der anderen Seite überhaupt nicht alleine klarkommt und nichts aus der, von der Welt kennt und somit der perfekte romantische Gegenpart ist, weil der Mann quasi so ein Held sein kann, weil er ihr die Welt zeigt und gleichzeitig ist sie aber auch stark und super sexy, aber ist eigentlich ein Kind im Körper einer erwachsenen Frau, so wird es dargestellt, von Pop Culture Detective, die Person, die diesen Trope benannt hat. Und ja, offensichtlich, also wie offensichtlich kann man ein Kind im Körper einer erwachsenen Frau sein, wie Bella Baxter? Aber die Sache ist ja, es ist etwas subversiver. Also auch dieser Trope Born Sexy Yesterday, haben wir auch schon in der Traumfrauenfolge gesagt, wird ja auch teilweise umgekehrt in Filmen wie Her, wo die AI zuerst auch alles über die Welt lernen muss von ihrem romantischen Partner und aber dann dem sich da rauswächst, weil sie natürlich viel intelligenter ist irgendwann mal und dann auch keinen Bock mehr hat auf diesen Typen oder Ex Machina oder so weiter.
Also, ja, stimmt.
Das heißt, letztendlich könnte man auch sagen, Bella Baxter ist Born Sexy Yesterday, aber eben eine emanzipierte Version daraus, weil sie eben nicht dort stehen bleibt, dass sie die Männer, die ihr die Welt zeigen, bewundert und sich in sie verliebt, weil sie komplett abgeschriegelt ist von diesem romantischen Denken, sondern geht einfach sehr stoisch weiter immer ihren Weg und ist einfach getrieben von Wissen und Neugierde.
Ja.
Und man könnte auch sagen, gerade diese Beziehung mit Duncan ist und dass sie dann quasi sich daraus windet und einfach weitermacht, könnte man ja auch eigentlich als Kritik dieser Fantasie der Männer lesen. Mhm. Also man kann auch sagen, Duncan möchte genau eine Born Sexy Yesterday Person haben als Traumfrau und wird dann quasi sauer bis hin zum Wahnsinn getrieben, je schlauer sie wird und je emanzipierter sie wird und dass sie einfach eben sich nicht verliebt, sondern einfach nur ihn quasi aus Sicht von Bella einfach eine weitere Lernstufe ist und dann geht's weiter. Genau, so kann man es sehen und dann könnte man sagen, oh, das ist ja eine emanzipierende, empowernde Geschichte.
Ja.
Und irgendwo, finde ich, ist da auch etwas gerade aus einer weiblichen Perspektive, aus einer Frauenperspektive auch sowas, steckt da auch was drin, was ich auch voll nachvollziehen kann. Für mich erzählt es ja auch diese Geschichte von sich auf eine Beziehung einlassen und dann merken, nee, das will man gar nicht und dann die Männer wieder verlassen. Also das kennen ja, also irgendwo steckt da auch irgendwie so ein Kern der, sag ich mal, einer generellen Female Experience drin. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, also wie kann dieser Film auch was wirklich, sag ich mal, Realistisches abbilden? Oder
ja,
niemand ist so wie Bella Baxter und
niemand kann auch so sein.
Niemand kann so sein, aber die Frage ist ja, die, also die wir erörtern, ist so, warum will man das überhaupt erzählen oder was steckt da drin oder was ist das Interessante oder ist es einfach nur ausbeuterisch?
Ich habe noch mehrere Gedanken. Erstmal finde ich, der Film macht uns mit seiner ganzen, seinem ganzen Look, seinen Kostümen, seiner Gestaltung, seines ganzen Design, seiner Optik ganz deutlich klar, dass es hier um eine Art, ja, Märchen ist immer so ein doofer Begriff, aber um eine Art Fantasiegeschichte geht. Das ist schon mal das eine. Deswegen ist natürlich die Frage, inwiefern wir dann in so einer Geschichte nach Realismus oder realistischen Darstellungen überhaupt fragen können. Ich finde, es ist total gut zu sagen, niemand kann wie Bella Baxter sein. Warum? Weil Bella Baxter auf eine Art unverwundbar ist und Bella Baxter scheint in dieser Geschichte bei allem Schlimmen, was ihr passiert, irgendwie nichts Schlimmes passieren zu können. Ja. Und das ist auch der Unterschied zu einem echten Kind. Ich habe darin nämlich zum Beispiel gerade aus meiner neuen Mutterperspektive ganz, ganz früh im Film schon kein Kind mehr gesehen, weil ein echtes, wird immer gesagt, Kinder sind naiv und angstfrei. Kinder sind nicht angstfrei. Mhm. Kinder haben sehr, sehr, sehr viel Angst. Mhm. Also auch kleinste Kinder, natürlich kennen die viele Sachen noch nicht, aber ich kann nur das Beispiel geben, zum Beispiel bade mal ein paar Monate altes Kind. Das Kind hat Angst, das erste Mal gebadet zu werden und will raus, weil es spürt, dass da eine Bedrohung ist und ist nicht unverwundbar, auch wenn es natürlich noch ganz viel nicht umsetzen kann und das Gehirn das alles noch verarbeiten, lernen und so weiter muss. Und das ist eben in dieser Geschichte auf eine fantastische, überspitzte Art für Bella möglich, ja, die rast durch ihre Entwicklungsstufen und ist ja auch, ne, von quasi Level Gaga Gugu, ich kann gar nicht sprechen, ist sie ja gefühlt innerhalb von 10 Minuten bei irgendwie, philosophische Manifeste. Und das müssen wir ja auch irgendwie kaufen. Also insofern ist sie relativ früh für mich nicht mehr dieses allzu sehr schutzbefohlene Kind. Das ist sie für mich dann ganz schnell nicht mehr gewesen, sondern sie ist für mich dann eben ein Wesen, eine Kreatur mit einer Prämisse, dass sie die gesellschaftlichen Normen anders betrachtet und anders hinterfragt, weil sie diese eben nicht gelernt hat beim Großwerden. Und damit sprengt sie das System. Und das ist eigentlich, finde ich, so ein bisschen die Aussage. Und der Film trifft da ganz viele für mich auch spannende Fragen. Nämlich erstmal, wie sind die Männer dargestellt? Ja, man könnte über jeden der männlichen Charaktere ein eigenes Essay schreiben. Ne? Wir haben Max Candles als einen klassischen Good Guy, wo ich so ein bisschen auch denke, vielleicht hat Lanthimos sich selber da so ein bisschen reingeschrieben. Oder den Baxter als Vaterfigur, der aber selber misshandelt wurde als Kind, der irgendwie
der ist nämlich auch eine Frankenstein-Figur.
Genau,
sozusagen.
Er sieht ja auch so aus. Ne?
Er wurde auch quasi kreiert von seinem, von seinem Vater.
Und
sozusagen.
Bella setzt das ja dann auch wieder fort am Ende. Genau. Also das ist ja auch wieder eine, kann man auch hinterfragen. Man kann sagen, dass zum Beispiel die Freier oder die da, wo sie in diesem Bordell arbeitet, die dargestellt werden, auf die wird kein Fokus gelegt. Wir sehen, dass das, es wird weder gesagt, dass das ganz besonders normale, tolle Menschen sind. Es wird aber auch nicht unfassbar viel erzählt, was da so abgeht, sondern es geht um Bella. Es ist aber trotzdem so, dass es abstoßend erzählt wird. Sie empfindet das nicht als super schlimm, aber sie empfindet es auch schon als etwas, was sie nicht schön findet. Ne?
Aber als Arbeit auf jeden Fall. Der andere große Kritikpunkt ist eben diese Sexszenen dort in dem Bordell.
Das verstehe ich auch.
Weil es gibt wahnsinnig viele davon. Ja. Es gibt einfach unterschiedliche Arten von Freiern, die da hinkommen. Also die Frage ist, warum? Warum wird das jetzt alles erzählt? Ja. Warum muss man den Priester sehen? Warum muss man den Vater sehen, der seinen Söhnen was zeigen will? Warum muss man dem sehen?
Also verdrängt.
Es ist so, okay, also whatever. Und Bella irgendwie, die das alles dann einfach mitmacht. Und vor allen Dingen finde ich auch hier eben, das ist auch eine Geschichte, das ist Fantasie, aber es trifft eben diesen sehr auch großen, kontroversen Punkt der Sexarbeit. Also da ist jetzt dann irgendwie so richtig die Frage der Gewalt ist quasi nicht gegeben, weil Bella quasi, das geht ihr nicht nahe und kann das alles irgendwie ab. Und gleichzeitig ist halt so, ist es natürlich irgendwie eine Fantasie zu sagen, ja, aber eigentlich sind das total emanzipierte SozialistInnen.
Ja, ja.
Es ist dann auch, manchmal finde ich, das ist auch so ein besonderer Hipster-Blick auf ja. Sexarbeit. Ja. Also, dass man irgendwo merkt, so, you can have it all sozusagen. Die Frage ist, ne, aber auch das ist einfach nur eine Geschichte, ist jetzt im Prinzip nicht verboten, das zu erzählen, aber steckt dahinter quasi die Botschaft, dass Bella sozusagen, gerade wenn es um sexualisierte Gewalt geht, unverwundbar, mhm. unmissbrauchbar ist, weil es ihr einfach nichts ausmacht, Punkt. Weil sie einfach davon nicht berührt ist. Impliziert das dann nicht wieder diese Botschaft von so, ne, ist auch, was du draus machst sozusagen.
Ja, ja, voll.
Und die Frage, ne, machst du dich nicht selbst zum Opfer, weil du immer wieder.
Ja, du musst einfach stark sein.
Du musst einfach stark sein und sei einfach ein bisschen wie Bella Baxter und sei einfach, mhm. steh einfach drüber sozusagen. Ja. Das ist nämlich eigentlich das Problem und die MeToo-Bewegung ist eigentlich nur das Problem, dass die Frauen zu sensibel geworden sind. So ein bisschen Svenja Flasspöhler-mäßig, finde ich. Aber, also das steckt da irgendwo, kann man auch lesen. Auf der anderen Seite ist es das Tolle an fiktiven Geschichten, dass man vielleicht gerade Opfernarrative umdrehen kann. Mhm. Und dadurch, dass es sehr, sehr offensichtlich in Fiktion verhaftet ist, also ich kann mir auch vorstellen, dass es gut ist zu sehen, zu sagen, ja, und hier ist eine Version von einer Frau, der eben nichts passiert, wo sie irgendwie gut rauskommt. Ja. Und wo, also dass das auch vielleicht gerade, wenn man eine Gewalterfahrung gemacht hat in der Hinsicht, es vielleicht auch gut tun kann, eine Figur zu sehen, die es schafft, da rauszukommen, unverwundet und ungebrochen, was weiß ich. Also
voll, ja, ja.
In der Hinsicht kann ich auch verstehen, wo das vielleicht was Wohltuendes ist.
Ja.
Ja, ist halt echt wirklich eine Frage, wie man es betrachtet.
Ja, sie ist halt utopisch resilient irgendwie, ne? Und das ist eben, so muss man es, glaube ich, sehen. Sie ist utopisch resilient und das kann dich entweder wütend machen, weil du denkst, ja, aber niemand ist so, ich kann nicht so sein, mich triggern diese Szenen, in mir weckt das selber irgendwie ganz schlimme Fantasien. Man guckt diesen Film mit der Brille, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert dieser armen Frau noch, ne? Weil man könnte natürlich sagen, ja, und in Portugal ist sie einmal um die Ecke gegangen und wurde überfallen und dann war Schluss. So hätte die Geschichte auch ändern können, so, enden können. Aber es ist eben eine Fantasiegeschichte. Oder du sagst dir eben, ja, interessant, was ist denn, wenn diese Geschichte, in der ja sehr wohl gezeigt wird, dass die Männer um sie herum sie besitzen, formen, objektifizieren wollen und sie sich einfach nie dazu wirklich machen lässt. Ne? Also sie einfach das immer schafft, durch diese ihr eigene Nüchternheit oder auch den Blick auf die Dinge und diesen Antrieb und diese ja, leider irgendwie fehlende Gefühlsbetontheit, sage ich mal, dass sie daraus immer wieder schafft. Ja, also sie hinterfragt ja die Dinge gar nicht und braucht nicht lange, um wieder auf die Füße zu kommen. Sie ist nicht verletzbar und das ist irgendwie natürlich auch auf irgendeine Art wohltuend für mich gewesen, weil du, wie du ja auch gesagt hast, du kennst die anderen Geschichten, du kennst den, ich sag mal, so Trauma-Porn of young women auch zur Genüge. Also das hat man auch schon so oft gesehen. Ja. Also es gibt wirklich viele unterschiedliche Interpretationsweisen dieses Films und das macht ihn auf jeden Fall spannend. Ich habe ihn gerne gesehen. Ich finde trotzdem, dass man auch, und das kritisiere ich auf jeden Fall, ganz deutlich merkt, dass natürlich diese männlichen Figuren alle viel mehr Futter bieten, um sie zu interpretieren als die weiblichen Figuren. Also zum Beispiel diese Verbindung mit der älteren Frau Martha oder mit Tornette. Die werden angedeutet, aber die bleiben total oberflächlich, obwohl zum Beispiel Tornette als ihre Liebhaberin und Freundin und auch Wegbegleiterin total sozusagen underwritten bleibt. Also da passiert nicht viel und sie ist.
Und sie ist auch schwarz, deshalb hat sie auch so ein bisschen was von Magical Negro.
Habe ich auch direkt gedacht. Ne?
Also so, weil sie, genau, dann ist sie diejenige, die irgendwie ne, mal was, sag ich mal, eben nicht diesen Gewalt- und Besitzanspruch an Bella hat und sie zeigt ihr Sozialismus und so weiter und dann auch noch Female Pleasure und aber
good to see it, aber hat keine Rolle gespielt.
Ja, genau.
Ne, so.
Hat keine eigene.
Und eigentlich muss man sagen, in meiner Interpretation würde ich sagen, gibt es keinen Grund, dass Bella zurückgeht und Max Candles heiratet, sondern wer hätte Sinn ergeben, dass sie mit Tornette bleibt, aber vielleicht ist es dem Zeitalter geschuldet, dass sie eben irgendwie weiß, sie muss jemanden heiraten, um irgendwie ihren Frieden zu haben.
Ja, das würde aber auch nicht so richtig zu Bella passen. Ja, sie ist so ein bisschen, Ach, ja.
Und zu den Sexszenen möchte ich nochmal sagen, das habe ich dir auch schon am Freitag gesagt, dass ich damit eben auch ein bisschen das Problem habe, dass in all der Weirdness in diesem Film, die wir sehen, alles an Bellas seltsamen Manierismen, wie sie tanzt, wie sie sich bewegt, wie sie ihr Gesicht bewegt, wofür Emma Stone ja auch den Oscar bekommen hat, für diese wahnsinnig interessante Darstellung. Dafür sind mir die Sexszenen so sehr ordinär normal vorgekommen. Ein bisschen zu Male Gaze, what we see in modern Porn. Also jetzt nicht super drastisch, aber halt einfach sehr normal. Wo ist ihre Weirdness da? Würde nicht ein Mensch, der keine Konventionen kennt und auch noch nie ein Porno gesehen hat, das wäre doch mal eine interessante Frage gewesen, wie würde so ein Mensch denn Sex haben? Und so ganz platt gesagt, wo sind denn ihre Körperhaare zum Beispiel? Also wir sehen, dass sie unten, dass sie eine behaarte Vulva hat, das sehen wir, aber sonst ist sie halt total blass und glatt und so. Und da habe ich so ein bisschen, da sehe ich halt The Male Gaze sehr stark. Und das ist auch in solchen Filmen dann immer wieder für mich auch so ein bisschen was dann die Filmemacher oft verrät. Wenn wenn du bis dahin drüber hinwegsehen konntest und sagen konntest, okay, siehst du an den Sexszenen wieder, hat einen Mann gemacht.
Hat doch einen Mann gemacht. Eben, und diese, also ich würde nämlich auch sagen, was Yorgos Lanthimos auf jeden Fall macht in seinen Filmen, ist etwas, was man selten mehr hat. Es ist einfach erstmal eine Geschichte, die zur Interpretation freigegeben ist, wo man vieles draus lesen kann, wo man wirklich sich selber sagen muss, das ist das, was ich in diesem Film sehe. Und der wirklich erstmal keine Richtung angibt. Und ich finde, da fällt Poor Things auch drunter. Ja. Und all diese Dinge, die Kritik wie, sage ich mal, Lob, finde ich, steckt in diesem Film oder ist eine Möglichkeit, wie man ihn interpretieren kann. Also ich finde, die Kritik hat irgendwo Bestand, aber auch Lob hat Bestand. Jetzt ist die Frage, wie man es einfach nimmt. Aber was auf jeden Fall definitiv drin ist, ist ein Male Gaze. Ja. Und es sind bestimmte, sag ich mal, so männliche, also man merkt, es ist ein Mann, der diesen Film gemacht hat, finde ich schon. Also, weil es gibt dann eben auch so Born Sexy Yesterday Bilder, dass sie irgendwie, ne, dass ihr jetzt so die Brust rausfällt und keine Ahnung, also das sind dann so dann doch schon irgendwie so sexualisierende Blicke, die quasi auch Teil der Geschichte sind, aber es ist der männliche Blick dann auch auf Bella, der eine große Rolle spielt und eben diese, sag ich mal, Bilder oder die Teile der Geschichte, die Elemente der Geschichte, ein Mann mit großem Altersunterschied und die junge Frau, auch so creepy, ein bisschen ekelhafter Sex durch die Freier und so weiter, das sind alles irgendwie so. Und auch diese Naivität und diese erste Verführung, die Jungfräulichkeit und so weiter, das sind alles Themen, die vor allen Dingen oft Männer interessieren an jungen Frauen, würde ich mal sagen, die da so sehr rausgestellt werden. Jetzt ist die Frage, also auch wenn der Male Gaze zu identifizieren ist und spürbar ist, macht es Poor Things zu einem schlechten Film oder eben nicht? Man kann sagen, das langweilt mich, ich muss das nicht mehr sehen. Sollte es das deshalb nicht geben oder kann man das daraus nichts irgendwie gewinnen aus dem Film? Ist halt die Frage.
Genau. Und wie sehr kann man das sexuelle Erwachen und wie es dargestellt ist und der Sex als Teil der Geschichte einfach akzeptieren, als eben große Frage, weil die Menschheit dreht sich um Sex. Und es ist ein Riesenthema in künstlerischen Darstellungen aller Art. Und dann eben die Frage, wie sehr hat mich das gelangweilt, wie sehr hat mich das gestört, wie sehr hätte ich mir, ist ja halt auch einfach kein Wunschkonzert mit so einem Werk, ne? Hätte ich mir eine andere Darstellung gewünscht oder eine andere Art und Weise. Und da kommen wir ja auch jetzt so ein bisschen zu unserer nächsten Frage. Ist es wichtig, wer die Geschichten erzählt?
Genau.
Macht es einen Unterschied?
Es geht halt nicht nur darum. Es geht nicht nur um Sex. Es geht um ganz viel, was man nicht vergessen darf. Es gibt natürlich auch andere Filme, die sich quasi wirklich vor allen Dingen auf diese Frage beziehen. Aber auch wenn wir jetzt bei dem Male Gaze bleiben und die Frage, ist die Kritik an diesem Film vor allen Dingen daran festzumachen, dass der Regisseur ein Mann ist. Wollen wir jetzt mal über einen anderen Film sprechen, wo es eine Regisseurin gab, wo es eigentlich einen Female Gaze gibt, aber der trotzdem für einen Riesenskandal gesorgt hat. Und das war Mignon, a.k.a. Cuties, ist ein Film von der Regisseurin Maimunka Doucouré.
Was soll denn das jetzt? Was ist hier los? Was habt ihr da getan?
Wir werden beim Wettbewerb tanzen.
Ich tanze mit euch.
Wie alt seid ihr?
Wir sind 11, 14.
14.
eine französisch-senegalesische Regisseurin, die eben diesen Film gemacht hat, der auf dem Sundance Festival total abgefeiert worden ist, 2020.
Hat auch einen César bekommen, glaube ich.
Kann
ne?
sein.
Ich glaube,
und ja. dann von Netflix quasi gekauft worden ist. Riesenerfolg eigentlich. Aber schon bevor der Film dann auf Netflix war, der wurde nur angekündigt mit einem Filmplakat, gab es schon einen riesigen Skandal und einen Shitstorm. Und als der Film dann rauskam, gab es sogar eine Kampagne Hashtag Cancel Netflix, weil der Film quasi so skandalös war, dass Leute meinten, das kann man einfach nicht zeigen. Und der Film geht um Folgendes. Es geht um Ami,
glaube ich.
Oder Ami, ja, ja. genau. Ja, stimmt. Ami. Die aus einer senegalesischen Familie kommt, die gerade nach Paris zieht. Sie geht auf eine neue Schule, sie muss sich quasi einfügen und findet dann diese, sie ist 11 Jahre alt und findet halt diese anderen 11-jährigen Mädchen, die diese Tanzgruppe haben. Und das sind auf jeden Fall die Cool Girls, die schminken sich schon, die ziehen sich super so knappe Miniröcke und bauchfreie Tops an und sind auf der einen Seite, merkt man sehr klar, das sind 11-jährige Mädchen, die aber unbedingt erwachsen sein wollen und ältere Vorbilder haben und machen quasi nach, was sie beeinflusst. Und das ist eine Geschichte von 11-jährigen Mädchen, die eben auch in prekären Situationen aufwachsen, die halt vollkommen halb erzogen werden von Social Media, von eben diesen sexualisierten Bildern von Frauen und von Musikvideos. Und sie wollen halt tanzen wie die Frauen im Musikvideo. Und das sind super hypersexualisierte Tänze, die sie machen, die aber auch in diesem Film gezeigt werden und auch eben diese 11-jährigen Mädchen, diese sehr klar, also vielleicht sind die DarstellerInnen 14 oder so.
Nee, die sind ganz,
die sind sehr, sehr jung. Sehr jung.
Ja, ja.
Die sind, glaube ich, so 12 bis 14 mhm. waren die DarstellerInnen. Mhm. Aber das sind ganz klar identifizierbare Mädchen, Kinderkörper, ist nicht so wie bei Euphoria oder so.
Ja, wo man, ja.
Also es ist das, was wir eigentlich auch schon in der Euphoria-Folge angemerkt haben, dass würde man diese Szenen wirklich mit Teenagern drehen, dann wäre das ganz unangenehm. Und das ist genau das, was Cuties macht.
Ja.
Also, dass man merkt, es ist unglaublich unangenehm, das zu sehen. Da wehrt sich was.
Ja.
Aber vor allen Dingen, also sieht man es auch und denkt so, ja, aber okay, dann ist das ja auch gefundenes Fressen für ja. Menschen, die genau das suchen. Also, die sie sexualisierte Kinder gerne sehen wollen. Und auf so einer Plattform wie Netflix ist es super hyper zugänglich. Was tut man dann diesen SchauspielerInnen an? Und das sollte man nicht sehen. Und deshalb gab es eben diesen Shitstorm. Man kann jetzt auf der einen Seite eben sagen, genau das ist eben der Umstand. Wir haben schon bei sehr viel weniger expliziten Bildern von jungen Menschen die Kritik und immer wieder die Warnung, dass die ausgenutzt werden, dass es Kindesmissbrauch im Internet gibt und so weiter. Mhm. Also selbst wenn du einfach irgendein Kinderbild von deinen Kindern ins Internet stellst, gibt es dieses Risiko, was passiert dann mit einer Szene, wo 11-Jährige in Hotpants quasi
ja, diese Tänze,
ihren
ja.
kleinen Booty shaken. Mhm. Das ist so die eine Sache. Die andere Frage ist, aber es ist ja eine Realität,
ja.
die es gibt. Es ist ja so, dass junge Mädchen besonders im Zeitalter von Social Media, besonders in Lebenssituationen, wo Leute wenig Aufmerksamkeit ihnen schenken und sie dann unbedingt irgendwie diese Vorbilder haben, dass diese ganze hypersexualisierte Welt, in der wir leben, natürlich einen Effekt hat
ja.
auf junge Preteens.
Ja.
Und das ist genau das, was ja eigentlich Cuties zeigen und problematisieren möchte,
ja.
was das bedeutet. Und jetzt ist die Frage, auch dieser Female Gaze, weil es gibt eben diese Close-Ups auch auf diese kleinen, auf die kleinen Booties von den, so, die letztendlich sind die alle nicht allzu lang, aber kommen einen wahnsinnig lang vor. Und da ist eben die Frage, okay, das ist vielleicht, ich vertraue dieser Regisseurin, dass das ein kritischer Blick sein soll. Ein,
ja.
ein Female Gaze, der irgendwie darauf guckt und sagt, guck mal, was das ist.
Ja.
Aber er kann halt auch interpretiert werden als ein Male Gaze.
Ja.
Also letztendlich kann der auch trotzdem ein Male Gaze bedienen. Und das ist das Problem.
Genau, es ist voll, also jetzt hast du es schon richtig gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, die da wird man auch, auch ein nicht sich komplett einigen mit allen Menschen und sagen, das ist die Wahrheit und so ist es und das in Stein meißeln können, weil de facto ist es ja auch so, ist, ich finde es so funny, dass nur kurz gesagt, dass man es halt nicht vergisst, das auch mal anzusprechen, dass der Aufschrei halt vor allen Dingen auch in den USA stattfand und das natürlich ganz schlimm war und alle gesagt haben, cancel it, cancel it, cancel it, aber da läuft seit wie langen Jahren Toddlers and Tiaras
ja,
ne? und Misswahlen für kleine Kinder sind gang und gäbe, ne? fest in der Kultur verankert. Oder wir alle kennen auch diese krassen Aufnahmen zum Beispiel von, keine Ahnung, als Britney Spears klein war im Mickey Mouse Club und die so super aufgerüscht da schon performt hat und gefühlt so Tina Turner Songs gesungen hat und was weiß ich was alles. Also auch sehr, sehr, ja, so Kinder in Erwachsenenklamotten, die und performen.
Diese Dance Moms, wo auch diese jungen Mädchen da irgendwie Tänze aufführen.
Genau.
Auch.
Und
super
das,
geschminkt.
Ja, und das ist irgendwie, das ist dann okay, ne? Das ist part of the culture, aber es ist dann ein Problem, wenn es eben dieser Film von dieser Regisseurin ist, der sozusagen ja mit diesen Aufnahmen und dieser Kameraführung uns ja einen Spiegel vorhalten will. Und natürlich ist es unangenehm. Ich will jetzt gar nicht für mich selber die Position beziehen, dass ich sage, ja, das ist unbedingt eine notwendige künstlerische Entscheidung gewesen und dass ich das gut finde, weil natürlich muss man auf der anderen Seite sehen, diese Bilder, diese Aufnahmen sind genauso wie die, obwohl es natürlich nicht vergleichbar ist, weil Sydney Sweeney zum Beispiel ist eine volljährige Frau, die kann das selber für sich entscheiden, aber sind genauso wie ihre Nacktszenen out there. Ne? Sie sind im Internet und da gibt es auch kein Zurück in der heutigen Welt. Also es gibt nicht mehr den geschützten Raum, wo man sagt, diese jungen Laiendarstellerinnen, die es ja gewesen sind, sind davor gefeit, dass mit den Aufnahmen irgendwas anderes passiert und dass diese ja an anderen Stellen auftauchen. Und ja, es ist aber natürlich ganz klar, dass dass es schwierig ist, eine sozusagen sehr slippery slope, diese Geschichte überhaupt zu erzählen und dieses Thema anzusprechen, weil du hast sehr klar gesagt, wir haben ein so großes Problem richtigerweise damit, wenn diese Kinder so gezeigt werden. Und dann ist es aber auch so krass, dass wir ja, wenn wir von 11-Jährigen reden, 12-Jährigen, 13-Jährigen und dann ein paar Jahre drauf 16, ist schon alles gar kein Problem mehr, weißt du? Also natürlich haben wir dann immer noch Gesetze, die Minderjährige schützen sollen, aber die Hypersexualisierung von jungen Mädchen findet doch, brauchen wir uns doch nichts vormachen, natürlich in diesem Alter dann auch statt. Ja. Und das ist auch was, was ich im Zuge der Diskussion um Cuties oft als Meinung von Frauen gelesen habe, dass sie gesagt haben, ja, wo endet denn der Status, der schutzbedürftig sein, wo endet der? Und wir selber haben es ja auch erlebt. Wir haben auch erlebt, dass man als ganz junger Teenager eine gewisse Aufmerksamkeit auf einmal bekommen hat von erwachsenen Männern oder man auf einmal gedacht hat, man ist viel erwachsener, als man eigentlich ist. Und wenn man heute Teenager sieht, denkt man so, oh mein Gott, wir waren so klein. Ne? Also,
ja, und das thematisiert der Film eben auch. Also sie gucken sich eben diese auch erwachseneren, älteren Frauen an und bewundern die total. Ja, man kann natürlich irgendwie die Frage auch sagen, ist es ein guter Film und so weiter. Aber das, was dieser Film versucht, finde ich, ist eigentlich wichtig und wird auch viel zu wenig versucht. Und gerade, denke ich, ist es eigentlich, dass das gerade eben eine Frau macht und dann auch noch eine schwarze Frau macht.
Die auch ein Stück weit ihre eigene Geschichte darin verarbeitet.
Genau, wer soll es sonst erzählen, außer Frauen auch. Aber sie bekommt dann umso mehr Kritik, vielleicht auch gerade, weil sie eine Frau ist, die eben den, wie du gerade schon gesagt hast, die eigentlich die sexualisierten Bilder von Teenagern, die es gerade im US-amerikanischen Kontext ohnehin schon gibt, dann aber auch als solche genau benennt oder entlarvt. Und das geht dann wiederum gar nicht. Also das muss dann irgendwie beendet werden. Und ich finde nämlich auch bei Cuties, auch wenn ich den Film auch natürlich sich kaum ertragen konnte, dachte, jetzt reicht es aber auch ein bisschen mit den Bildern, was dann aber auch teilweise besonders in der letzten Szene vom Publikum auch reflektiert wird, die halt auch auf den Auftritt dieser jungen Mädchen gucken und denken, was ist das? Ich musste auch an uns denken, natürlich, die nochmal in einer anderen Welt, also pre-Social Media aufgewachsen sind, aber natürlich auch total interessiert waren an den Tänzen, an Musikvideos und schon viel zu jung irgendwie versucht haben, das nachzumachen. Ja. Und weiß ich nicht, wenn wir mit 13 uns daran erinnern, wie wir da im Escape abgegrindet haben, in der Kinderdisco, dann ist es nicht, Also es sind auch, irgendwo ist das natürlich auch eine Erfahrung, mit der ich mich identifizieren kann. Und ich weiß auch noch, wo Mädchen aus unserer Klasse eben Ärger bekommen haben in der 6. Klasse oder so, als sie bauchfreie Tops und so Miniröcke und hohe Schuhe angezogen haben. Und dann eben die Diskussion, was sollen, können junge Mädchen anziehen oder nicht? Oder ist es ein Shaming oder ist es wirklich irgendwie ein Schutz? Also so diese Fragen waren Teil unseres Erwachsenwerdens. Und wir waren natürlich auch total schon geprägt von den ganzen, von diesen ganzen Dingen. Das ist jetzt mit Social Media.
Ja, natürlich.
Und auch mit dem Zugang zu Pornografie, das hat nämlich auch die Regisseurin gesagt, ne, dass sie irgendwie viele Recherche auch gemacht hat und mit diesen jungen Mädchen gesprochen hat, dass sie natürlich ganz anderen Bildern ausgesetzt sind. Und das muss doch irgendwo
thematisiert werden
können. Deshalb finde ich auch, also finde ich es so krass, dass ausgerechnet dieser Film dann halt diesen riesen Shitstorm bekommen hat. Und die Frage ist, hat der Shitstorm dann letztendlich diesen jungen Teenagern, den DarstellerInnen, eigentlich noch mehr Schaden zugefügt als der Film an sich? Und dann ist auch noch ein wichtiger Aspekt, dass Ami in dieser strengen, superpatriarchalen Familie aufwächst, wo die streng religiös sind, sind muslimisch und sie quasi zu Hause genau das Gegenteil erlebt.
Ja,
und
ja,
genau, also da werden auch eben diese zwei patriarchalen Welten, die eine extrem restriktive und die andere so extrem sexualisierende, auch so gegeneinander gestellt.
Ja.
Und die Aussage des Films ist, beides funktioniert nicht so wirklich.
Ja.
Und dieser doppelte Druck ist eigentlich das.
Voll. Und das ist ja auch was, wo sich sehr, 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 sehr viele Teenager jeglichen Geschlechts drin wiederfinden werden können. Oder wo du sagst, wie richtigerweise sagst, das müsste eigentlich mehr thematisiert werden. Und dieser Film macht eben einen Versuch. Ich fand den jetzt auch nicht besonders gut, auch einfach ne, so in der ganzen, filmisch ist es jetzt, ne, kann man darüber diskutieren, aber du hast total recht. Und die Sache ist ja auch die, das möchte ich nur noch ganz kurz ansprechen, vielleicht schaffen wir nicht mehr alles, was wir uns vorgenommen haben, aber wir haben schon viele wichtige Dinge angesprochen, finde ich. Und guck mal, jetzt gibt es gerade nämlich auch wieder eine große Doku auf Netflix. Ich habe leider wieder den Titel nicht parat. Ich habe Ausschnitte gesehen auf Social Media, wo es um diesen großen Produzenten Dan Schneider geht, der diese ganzen Disney-Serien gemacht hat. Mhm. Sam & Cat mit Ariana Grande, Jeanette McCurdy und diese ganzen, wie hießen die denn alle, iCarly und ne, so diese ganzen Josh und bla bla bla.
Mhm.
Und da sich jetzt ganz viele von diesen ehemaligen Kinderdarstellern äußern, ganz prominent ein Hauptdarsteller, der angibt, missbraucht worden zu sein von einem der Produzenten von diesen Shows. Und es gibt schon lange, lange, lange auch Berichte darüber und eben Zusammenschnitte, wie verschiedene Menschen mutmaßlich Szenen produziert haben, die diese jungen DarstellerInnen eben auch sexualisiert haben. Also es gibt auch von Ariana Grande so ganz schlimme Szenen, zum Beispiel, wo sie irgendwie irgendwas mit ihren Füßen macht oder wo ihr Wasser ins Gesicht spritzt und solche Geschichten. Ne? Also wo man auch sagen muss, so diese Problematik besteht an so vielen Orten und wir müssten eigentlich so viel mehr darüber reden, dass es jetzt natürlich den Debütfilm einer schwarzen Regisseurin getroffen hat, ist auch kein Zufall.
Ja,
das ist ja klar. Also es ist ja auch wieder die Machtstrukturen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frau überhaupt so viel Aufmerksamkeit mit ihrem Film bekommt? Und dann ist es klar, dass natürlich sie den Backlash bekommt sozusagen.
Eben, das
dafür
muss man halt auch einrechnen. Und die Frage ist eben, hätte es ein Mann gemacht, wäre es nicht irgendwie edgy und provokativ, weil die Sache ist halt, dass es gab ja auch diesen Fall der BBC irgendwie auch vor ein paar Jahren, dass da ein ganz, ganz bekannter Host von Kinderfernsehen eben diese ganzen krassen Missbrauchsfälle in Großbritannien aufgedeckt worden sind, weil ja, Kinderfernsehen, KinderdarstellerInnen, also leider sind diese Industrien oftmals eine Art Safe Haven für Kindesmissbrauch.
Ja,
und das und auch darüber muss man mehr reden. Und die Frage ist, KinderdarstellerInnen allgemein, ist das eine gute Idee? Will man das einem Kind antun, da in dieses Entertainment zu gehen, egal wie?
Und wir werden irgendwann nochmal, das wünsche ich mir, eine Folge darüber machen, was das Ganze auch noch eben, wenn man es die Stufe weiter halt im Internet austrägt, also was
egal
da eigentlich los
genau,
ist.
Genau,
ne? Also
KinderinfluencerInnen und
genau,
so weiter.
Genau, und ob das also Kinderarbeit für ihre Eltern, da ist auf jeden Fall ein großes Feld, wo wir auch mal drüber sprechen
definitiv
können.
Definitiv. Aber nochmal, um zu sagen, also eben, jetzt wurde Cuties so auseinandergenommen, weil es gerade eben genau das Gegenteil von Poor Things macht und zwar super realistisch sein möchte, also in der ganzen Machart. Aber letztendlich, wenn wir wieder auf die generelle Frage oder das Genre kommen, junge Mädchen und das Erwachen ihrer Sexualität und das Verhältnis irgendwie sich da in diesen jungen Jahren irgendwie ranzuwagen in einer hyperpatriarchalen Welt, dann irgendwie, wie navigiert man sich da durch, ist ein sehr beliebtes, oft erzähltes Genre ist ein Film, der vor allen Dingen oft ein französischer Film ist. Also gerade in Frankreich wird da gerne, gerne drüber gesprochen.
Und ich habe ihn immer synchronisiert.
Also so die Sache ist, es gibt eine Faszination damit und oftmals eben auch in diesem Indie-Film-Genre, wo es einige Beispiele gibt, wo man sich fragen kann, hat der Mann einfach wirklich einfach nur genuines Interesse an diesem Thema oder hatte er auch einfach Bock, ein bisschen sexy Szenen mit einer sehr jungen Frau zu filmen.
Das ist schrecklich,
ja. Aber das muss man ja auch mal so feststellen und da gibt es viele, also Lolita.
Genau.
Es gibt aber auch amerikanische Filme, Poison Ivy, was gibt's noch? Studentin 19 sucht war auch so einer.
Der Vater meiner besten Freundin.
Ganz schlimm.
Jung und schön und natürlich auch Blau ist eine warme Farbe, wo ich bei beiden die Hauptrolle synchronisiert habe.
Richtig, aber lass uns über Jung und Schön reden, weil Jung und Schön ist nämlich auch interessant, also auch in Relation zu Poor Things.
Ja.
Weil bei Jung und Schön geht es ja auch um eine Isabelle heißt
genau.
sie, ne? Die gerade ihren 17. Geburtstag feiert und dann von einem creepy Dude angesprochen wird, ob sie für Geld Sex haben würde und dann quasi sich entscheidet, heimlich und für ihr Umfeld unerklärlich, weil sie aus guten Verhältnissen kommt, dann Sexarbeit beginnt.
Es hat mir gefallen, mich zu verabreden, zu chatten übers Internet, zu telefonieren, die Stimmen zu hören, mir Dinge vorzustellen.
Und das ist die Geschichte. Und dann fliegt es halt irgendwann mal auf.
Und die ganze Familie fragt sich halt, was haben wir falsch gemacht? Es gibt am Anfang auch noch eine Szene, wo sie ihre Jungfräulichkeit verliert im Urlaub. Ich muss da gerade nicht mehr, wie formuliert man das nochmal ohne diese schreckliche Formulierung? Okay, wie sie das ihr erstes Mal hat mit einem ungefähr gleichaltrigen Jungen im Urlaub und es gibt irgendwie nichts. Das muss man auch nochmal so irgendwie sagen. Das ist langweilt sie irgendwie. Und ich weiß halt auch noch, dass ich da damals, also der Film ist von François Ozon, das heißt, der hat auch noch so einen total hochglanzigen Look, ne? Also der ist so super geschmiert, so Werbekatalog, alles sieht aus wie eine Parfumwerbung. Die Hauptdarstellerin ist Marine Wagt, es gibt am Ende noch so eine, eigentlich die interessanteste Szene in dem Film, würde ich sagen, mit Charlotte Rampling, ne? Wo sie so die Frau von einem ihrer Kunden trifft,
der gestorben
ist und die noch so einen Austausch haben. Ich weiß aber noch, dass ich, also erstmal war das ja 2013, als ich den synchronisiert habe und da habe ich noch weniger hinterfragt und war noch nicht so.
Die ganze Welt hat auch weniger hinterfragt.
Ja, und ich war auch noch nicht so drin in den Diskursen, aber trotzdem weiß ich noch, ich hatte halt auch einen Synchronregisseur, mit dem ich mich nicht so gut darüber austauschen konnte, so, um das nur mal so ganz grob anzusprechen, aber ich mich damals schon gefragt habe, ja, aber warum? Warum würde sie das machen? Warum? Ja. Warum würde sie das machen? Ich verstehe es nicht.
Und das ist ja die ganze Frage in dem Film.
Genau.
Man versteht es nicht und das soll eigentlich, also es ist dann auch so, ja, sie macht es aber trotzdem einfach.
Genau.
Und deshalb ist diese Frage, warum um sie sind alle aufgescheucht, aber sie macht es einfach.
Ja, und dann, da sind wir ja an dem Punkt, wo ich halt sagen muss, ja, und dann ist immer die Antwort, ja, aber wir müssen die Prämisse einfach mal kaufen. Was wäre, wenn? Wenn das halt so wäre, diese extrem wunderschöne, tolle Schülerin, gespielt von einer Erwachsenen, die entscheidet sich halt dafür. So. Aber dann denke ich so, ja, aber die Prämisse kaufe ich ja gefühlt in jedem fünften Film. Also du hast ja eben schon vorgebetet, was es alles gibt. Und das ist ja nur der Anfang. Also dass der Trope Lolita, frühreife Babysitterin, sind dann immer so Sachen, wo du so, also das ist ja kein, das ist ja, ich kaufe die Prämisse einer.
Genau, es ist eine Geschichte, die man erzählen kann. Und man kann jetzt auch nicht sagen, das gibt es nicht.
Nee, klar.
Vielleicht gibt es das. Aber die Frage ist, warum erzählen wir es so, so oft? Weil so oft, also letztendlich im Vergleich dazu, kann es auch einen Film geben über eben Sexualität, eben diese Altersspanne, die einfach so ein bisschen normaler ist.
Ja, genau.
Wo es nicht darum geht, dass das junge Mädchen ihr erstes Mal mit einem älteren creepy Dude hat oder dann Sexarbeit macht, weil sie irgendwie was sucht.
Genau.
Warum ist das so?
Warum
dass
ist
es so ein Trope ist. Und letztendlich wird eben, glaube ich, auch viel über eben, also gerade bei Jung und Schön oder bei Studentin 19 sucht oder so, geht es eben auch, und deshalb auch diese Szene bei Jung und Schön mit der älteren Frau, geht es ja eben darum, dass Jugend und Schönheit dieses Kapital in dieser Gesellschaft ist. Und dann wird von jungen Frauen erwartet, dass man das nicht ausnutzt. Und Isabelle zum Beispiel macht es aber. Sie sagt so, ja, ich kapitalisiere das jetzt einfach, weil es geht. Letztendlich will, glaube ich, der Film sagen, am Ende ist es halt so, dass junge Frauen das sehr gut machen können.
Ja, und es ist natürlich, der reißt eben auch so Fragen an, was macht das mit der Familie und will eben genau keine, in Anführungsstrichen, Milieustudie sein, dass man sagt, das passiert nur, wenn X passiert oder so, sondern eben, dass man sagt, ja, dieses Mädchen macht das eben so. Und dennoch weiß ich noch, dass mich in der Darstellung halt ganz viel so irritiert hat, weil sie eben auch so wahnsinnig erwachsen ist in manchen Dingen und natürlich alles eben so hochglanzmäßig ist.
Und das ist ja auch das Ding. Also letztendlich ist es auch eine verzerrte Wahrheit und dann auch Hinweise darauf, dass es eben eine männliche Fantasie ist, weil die Geschichten, die wir sehen von diesen jungen Frauen, sind meistens weiße Mittelstandsfrauen, die irgendwo dann, also aus gutem Hause, die dann aber trotzdem Sexarbeit machen.
Ja, genau.
Oder Lolita oder so, das sind dann Mittelstandsmenschen oder reiche Leute, reiche junge Frauen. Aber die Wahrheit ist halt, dass wenn es junge Frauen gibt, die Sexarbeit machen, ist überwältigenderweise junge Frauen aus prekären Verhältnissen sind.
Ja, natürlich.
Und es sind oft auch eben nicht weiße Personen oder migrantisierte Personen, es sind eben nicht, also so, das ist ja einfach, es ist total realitätsverzerrt.
Ja. Ja, natürlich.
Und das heißt, es will einen eigentlich gar nichts erzählen über Sexarbeit, sondern einfach eben diese Fantasie aufrechterhalten von dem, was man vielleicht wollen würde, was Sexarbeit, I don't know.
Ja. Also das voll, du hast total recht, vor allen Dingen auch nur noch als Ergänzung plus, Marien wagt es auch in dem Film, als sie das spielt, Anfang 20 gewesen. Ja. Also das ist auch wieder das und ich selber habe ja auch schon im Laufe, dass wir diesen Podcast machen, jetzt auch schon meinen Blick auf Sexarbeit wieder verändert, als ich ihn noch vielleicht vor 2-3 Jahren hatte. Das führt zu weit, das ist vielleicht nochmal eine Extra-Folge, die sehr viel Vorbereitung bedarf. Man muss da nuanciert drüber sprechen, aber du sagst es ganz eindeutig, es ist, was für eine Geschichte wird denn immer wieder erzählt, wenn wir immer wieder die Geschichte sehen, eine völlig autarke und in der Regel oft, je nachdem, was für ein Genre es ist, unverwundbare Frau, privilegiert, bewegt sich dadurch, entscheidet sich dafür, macht ihre Bewusstseins weniger oder mehr erweiternden Erfahrungen und schleicht sich in der Seidenbluse wieder melancholisch dreinblickend in ihr schönes Zuhause. Während natürlich die, kann man ja so sagen, die überwiegende Mehrheit minderjähriger Menschen, die Sexarbeit ausüben, ausgebeutet werden und diese ganzen Privilegien nicht genießen. Ne? Und das ist natürlich, ja, eine Darstellung, die wir immer und immer wieder sehen. Ganz kurz auch noch, weil wir das eben schon kurz angesprochen haben, ja auch dieser zum Beispiel der super horny Babysitterin, dieser jungen Babysitterin, die immer mit dem Vater unbedingt was anfangen will. Ja, der
Homewrecker.
Der Homewrecker, wo du ja auch vorhin ganz richtig gesagt hast, warum sehen wir das immer wieder? Weil ja, es ist vielleicht mal passiert und jetzt kann man zum Beispiel sagen, bei David Beckham und Victoria Beckham hatte der eine Affäre mit der Nanny. Die war aber nicht minderjährig und die war auch kein Teenager, weil, ich möchte nur mal kurz sagen, wie du vorhin gesagt hast, wir kennen sehr viele Menschen, die babysittet haben, inklusive mir zum Beispiel.
Ja, und mir.
Und dir. Ne? Und ich kenne keine Geschichte, wo das überhaupt nur Thema war.
Ja,
also,
genau. Das
welche
ist auch
Fantasien
so,
werden eigentlich bedient?
Genau, welche Fantasien werden bedient? Interessant, auch in diesem Fall auch immer so die Frage, sind es nur Männer, die diese Geschichte erzählen? Weil es gibt jetzt auch diesen Film, der von 2022 ist, gefloppt ist, niemand kennt ihn, aber Sharp Stick von Lena Dunham.
You wanna know if he's really yours? You look him in the eye. And you say, do you find me beautiful?
As a dad and husband, that just can't happen.
Die genau das erzählt, also über eine Babysitterin, die dann zum Homewrecker wird, sie fängt eine Affäre an, kriegt ihr Herz gebrochen von dem Mann, also ist dann so detached, will sich irgendwie so von den Gefühlen entfernen, dass sie dann die Obsession bekommt, Pornostar zu werden und hat dann so ganz viele...
Lass mich raten, die Prämisse müssen wir jetzt einfach kaufen.
Das ist jetzt einfach, also so, und dann wird es eben als dieser provokante, brutal ehrliche Film verkauft, also auch eigentlich letztendlich auch wieder die Sache, wo ich denke, ey, wäre das ein Typ gewesen, der diesen Film gemacht hat, hätte man schon längst angefangen zu gehen. Vielleicht ist es auch was, also ich habe den Film nicht gesehen, deshalb vielleicht sind die Dialoge, vielleicht ist die Perspektive eine andere, aber so
ein
bisschen
der Trailer hat mich schon sauer gemacht.
Nervt es mich, diese, wo ich denke, kann man da, also I'm tired of seeing it, also so zumindest in dieser überzogenen Art. Und ja, ne, das sind eben Filme, das ist Fiktion, es ist überzogen, es ist extrem, es müssen manche Dinge in einer extremen Art erzählt werden, damit sie universelle Gefühle widerspiegeln. Aber Leute, wir haben echt irgendwie, wir sind obsessed, sage ich mal, wenn es darum geht, junge Mädchen und Sex zu erzählen. Und dann ist aber auch die Frage, die ich mir gestellt habe, wie ist denn umgekehrt? Mhm. Also was ist mit dem sexuellen Erwachen von jungen Männern? Haben wir da Geschichten? Wie werden die betrachtet? Und ich musste direkt an Call Me By Your Name denken. Das ist natürlich eine queere Geschichte und deshalb auch ein bisschen nochmal anders zu betrachten. Aber da ist auch ein junger Timothy Chalamet, der auch sehr sexualisiert wird, also ist wahnsinnig sexy in diesem Film, mit einem älteren Typen. Das wird,
kriegt auch viel Kritik.
Kriegt viel Kritik, aber wird auch vor allen Dingen abgefeiert, oder? Also ist jetzt nicht so, als ob man dachte, oh, das war jetzt sehr ausbeuterisch und male gazy, oder wird irgendwie, also so die Sexualisierung von Timothy Chalamet wird jetzt, hatte ich das Gefühl, wurde jetzt nicht so.
Nicht so doll, aber in meiner Bubble ist das eben doch schon auch
da
Thema.
So die ganze Zeit oberkörperfrei und dann irgendwie diese Szene, wo er sich auch, also so die Masturbationsszene und dann wie er da so im Wasser und keine Ahnung.
Gibt was ja auch eine Parallele, weil er hat dann so ein Peach und immer Stone hat einen Apfel. In Poor Things.
Naja, interessant. Früchte.
Früchte sind ein großes Thema. So, bei dem Apfel war ich auch raus. Ich so,
aber so, never in my life. Aber ja, gut. Naja. Wer weiß, vielleicht ist
aber
das eine Erfahrung.
Wir könnten auch wieder, man kann auch wieder eine ganze Folge über Call Me By Your Name machen. Aber du hast schon recht, an sich ist es nicht, wird es nicht so krass hinterfragt. Wir haben es auch schon mal irgendwo angesprochen, auch so mit so, es gab ja so eine Zeit, da gab es so auf Deutsch so harte Jungs, knallharte Jungs. Aber dann gab es auch Mädchen,
genau.
Zum Beispiel.
Bevor wir darauf kommen, auch ein anderer Film, der ja gerade draußen ist, ist May December mit Natalie Portman und der anderen Frau, wo es eben um die, der anderen Frau, tut mir leid, ich habe gerade den Namen nicht verraten, da geht es quasi um eine wahre Geschichte, also angelehnt an einer wahren Geschichte von einer älteren Frau, die eben diese Liebesgeschichte zwischen einer sehr viel älteren Lehrerin und dem Schüler und die Frau geht ins Gefängnis und danach sind sie aber trotzdem zusammen und so weiter und die auch, aber eine kritische Geschichte, wo es eben auch um die Frage geht, ist das eine missbräuchliche Beziehung oder nicht. Und auch der wird abgefeiert. Also letztendlich denke ich, in dieser Richtung gibt es sehr viel weniger Kontroverse und man hat das Gefühl, die Intention der FilmemacherInnen wird auch angenommen. Der wird nicht so hinterfragt oder da wird nicht so oft gesagt, hä, aber wolltest du nicht eigentlich das und das erzählen oder willst du nicht eigentlich, also wenn es um die Sexualisierung von Jungen geht, dann Jungs
nee,
geht,
voll.
Dann ist da nicht
ich
so,
muss gerade schmunzeln, weil ich
da nicht so ulterior motives unterstellt.
Ich musste gerade an diesen Film denken, da ist auch ein Roman und jetzt habe ich den coolen Romantitel vergessen, ist das glaube ich Tagebuch eines Skandals, wie hieß der denn als
Ach so,
Film?
Ja, mit Cate Blanchett.
Blanchett und Judi Dench und Judi Dench ist diese obsessed ältere Lehrerin, Kollegin und entdeckt, dass ihre junge Kollegin, in die sie eigentlich heimlich verliebt ist, eine Affäre mit diesem 16-jährigen Schüler anfängt oder 15. Und das Ding ist, das ist glaube ich ein englischer Film, dass wir den geguckt haben, als wir Teenies waren. Ich weiß noch, ich war mit Nina auch im Kino und dass wir den Jungen voll hot fanden. Und jetzt habe ich, glaube ich, letztes Jahr, als ich nämlich nach L.A. geflogen bin oder wieder zurück, habe ich dir auch, glaube ich, erzählt, habe ich den geguckt im Flugzeug. Es gab nicht so viel Angebot und ich dachte, gucke ich nochmal rein. Weil ist auch gut, der ist wirklich spannend und das Buch ist auch gut, ich habe es auch gelesen. Und da habe ich nochmal gesehen, fuck, dieser Junge ist so jung, der ist so ein Baby und das ist so krass, diese Affäre mit Cate Blanchett. Da habe ich gedacht, ja, es funktioniert, so. Es ist funktioniert. Als Erwachsener guckst du das und denkst dir so, that is not okay. Ja. Also so, ja, wir landen da, dass es die Frage ist, wie
genau, da ist klar, dass es ein Skandal ist und da wird auch nicht,
heißt ja so.
Das, genau, und es wird aber auch nicht, letztendlich finde ich, gelingt es im Umgekehrten einfach, oder da ist einfach nicht die gleiche systemische Rahmen dahinter, der vielleicht diese Filme in ein missverständliches oder ausbeuterisches, in einen ausbeuterischen Kontext bringen kann. Deshalb gibt es das Problem, sag ich mal, auf der anderen Seite nicht so stark oder wird vielleicht auch manchmal übersehen, who knows. Also wird vielleicht auch nicht, wird nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt.
Also ich glaube, es ist eben, es lässt nicht so viel Raum für Projektionsfläche, dass es eventuell doch nur die Fantasie ist. Und zum Beispiel auch, nur noch mal ganz kurz, damit ich Blau ist eine warme Farbe auch noch mal angesprochen habe, dieser Film, der ja wirklich, der hat ja so viele Preise gewonnen. Lea Seydoux und Adele Exarchopoulos haben 2 goldene Palmen als beste Darstellerin gewonnen. Der Film ist auf einer Ebene wunderschön. Ja, das sogenannte Meet-Cute der beiden ist unschlagbar schön gefilmt und dargestellt. Und das war ja der große Durchbruch von Adele. Man kann so viel sagen, dass die beiden dem Film wahrscheinlich viel zu verdanken haben. Und jetzt rückblickend muss ich natürlich sagen, so, aber was sollen diese Sexszenen? Also es ist wirklich so, was sollen?
7 Minuten oder so?
Länger, 10, 11, 12 insgesamt. Super pornoesk, super Male Gaze, komplett drüber, wie wir sagen würden. Also, dass man einfach so sagt, das ist manchmal wie so ein Fremdkörper und das wird gar nicht so hinterfragt. Es ist dann halt auch wieder die Frage, ja, ist es eine queere Geschichte? Ist es wirklich eine queere Geschichte? Soll es uncomfortable sein? Was ist die Frage? Also, es ist so, es ist manchmal einfach strange. Und ich muss sagen, es langweilt mich, ne, um jetzt irgendwie mal den Bogen zum Ende zu bringen. Diese Art der Darstellung braucht es für mich nicht mehr. Es langweilt mich und es ist eher die Frage, wo kommen wir irgendwo an, dass vielleicht die Geschichten ja von jemand anders auf eine andere Art und Weise erzählt werden können.
Letztendlich glaube ich auch dieser Trend zu, man ist gelangweilt und man will irgendwie nicht mehr so viele Sexszenen sehen, ist ja auch schon anscheinend ein erkennbarer Trend. Also Sexszenen werden weniger in Filmen.
Echt, okay.
Und Leute sagen auch, sie wollen es nicht mehr so viel sehen, weil sie letztendlich oft dann doch irgendwo uninteressant sind. Es zeigt auch, was für einen Zugang wir mittlerweile vielleicht auch zur Pornografie und Sexszenen an sich haben.
Man ist übersättigt vielleicht.
Man ist übersättigt, man braucht den Film nicht mehr, um das sich jetzt irgendwie anzuschauen und irgendwie ist man, ist es irgendwie, trifft es so einen Punkt, wo man denkt so, nee, ich will das jetzt gar nicht mehr sehen. Ist einfach interessant, ist dann die Frage, werden wir Brüder, bla bla bla. It is what it is. Es hat sich auf jeden Fall, das Verhältnis zu Sex und zur Darstellung von Sex im Film hat sich auf jeden Fall verändert. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass Streamingdienste eben ein sehr großes Weltpublikum, wo eben Sexszenen vielleicht unterschiedlich bewertet werden, damit umgehen muss. Gibt viele
voll
unterschiedliche
interessanter
Faktoren.
Gedanke, ja.
Aber letztendlich bleibt eben die Frage, okay, wie erzählt man es gut? Wie erzählt man diese schon interessante oder auch wichtige und für mich auch immer noch ein bisschen zu wenig erzählte Geschichte von Coming of Age von jungen Frauen? Wie macht man es, dass man nicht am Ende denkt, oh, es war jetzt so edgy und provokativ und hat mich richtig fertig gemacht, da muss ich jetzt erstmal eine Jahr drüber nachdenken. Also, wie kann es einfach eine normale Geschichte sein? Ich finde, ein Film, dem das sehr gut gelingt, ist Lady Bird.
Ja, ja,
da geht es natürlich nicht viel um Sex, aber da geht es eben auch um eine junge Frau, die dann eben natürlich auch ihr erstes Mal hat. Und auch wie sie es hat, ist es so irgendwie sehr realistisch. Es geht aber auch dann, ist es ja gelabelt als Comedy, würde ich sagen. Es ist ein lustiger Film. Und jetzt kommen wir zurück auf Mädchen, auch eine Comedy. Ich habe den nicht mehr so richtig im, also da haben wir den schon.
Grober Slapstick, aber.
Genau, aber letztendlich verfolgt es eine, ne, es geht ja darum, dass diese Mädchen irgendwie wissen wollen, wie kommt man zum Orgasmus und einen Orgasmus haben wollen. Und eigentlich zentriert es dann doch schon die Lust von jungen Frauen und auch irgendwie dieser Struggle und macht es eben witzig. Und deshalb glaube ich, ist der Film schon okay. Ich weiß es nicht.
Superman-Gazy, also, weil der halt 90s ist. Aber trotzdem ist es ja eine gute Grundidee zu sagen, wir erzählen das jetzt mal auf die als Antwort auf harte Jungs. Erzählen wir jetzt mal eine Geschichte über junge Mädchen, auch wenn die vielleicht ein bisschen
schräg mich
ist.
Irgendwie interessieren, wie der heute gemacht werden würde, dieser Film. Also letztendlich aber, sag ich mal, vom Versuch zu sagen, wir machen ein Pendant, hier haben wir harte Jungs und jetzt wollen wir irgendwie eben auch einen Slapstick über Mädchen machen, das kann man ja irgendwie versuchen, weiß ich nicht mehr. Und dann gibt es halt noch Chewing Gum, ist mir auch eingefallen, von Michaela Cole, die auch super raunchy ist, also wo es auch so, also auch
da
so ein bisschen das,
Sache.
Das Unangenehme, vielleicht auch bis hin zu ein bisschen ekelhafter an Sex auch dargestellt wird, ne? Wo man halt auch bei Poor Things ist der Sex nicht ekelhaft, aber es werden dadurch, dass es so viel so Szenen von Operationen gibt, wird ja diese Emotion Ekel ja auch irgendwie immer mit angeregt. Ja. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es außerhalb der Comedy nicht möglich, gerade in dieser Welt, in dieser super patriarchalen Welt, die Geschichte noch, von jungen Frauen und Sex zu erzählen.
Als wir die Oscar-Kandidaten der Animationsfilme gesehen haben, gab es ja auch diesen lustigen, coolen
My Year of Dicks.
My Year of Dicks, dieser Kurzfilm, der natürlich nicht gewonnen hat, sondern dieser cheesy andere, ganz schreckliche Gottfilm. Aber egal.
Das waren die Oscars letztes Jahr.
Ja, die Oscars letztes Jahr. Ja, es war auf jeden Fall auch animated, Short-Film, bisschen Comedy-Elemente, animiert natürlich, weil das war das Genre. Ja, also ich gebe dir recht, es gibt auf jeden Fall viel Luft nach oben, ne? Also vielleicht Juno, aber da geht es letztendlich um was anderes, ne? Aber so muss man, also mit Sicherheit gibt es viele in so einem Indie-Genre, die irgendwie noch unentdeckt sind, Perlen, wo sowas gut gemacht wird, aber so das Große und Ganze fehlt. Und ich finde auch, dass ich so merke, so viele von diesen Geschichten, die so in diesem anderen Gewässer fischen, interessieren mich einfach nicht mehr. Ja. Es ist auch so wirklich so dieses so dritte Staffel, die Euphoria, interessiert mich nicht, interessiert mich null. The Idol, hat mich das interessiert, interessiert mich null. Ja. Also es ist wirklich so, ne, und da zum Beispiel Michaela Cole, weil du sie angesprochen hast, da geht es jetzt nicht um das Thema Coming of Age, aber zum Beispiel I May Destroy You, was sich dem Thema letztendlich super tough und hart zu schauen, aber sexueller Gewalt widmet, aber auf eine geniale Art und Weise, ja, trotzdem mit einer Komik, wie ich es noch nie gesehen habe, also Genius einfach, aber sowas will ich sehen.
Ja, eben. Und deshalb würde ich schon sagen, dass es einen Unterschied macht, wer diese Geschichten erzählt. Ich habe auch irgendwie mehr Interesse an Geschichten, die von Frauen erzählt werden, obwohl man eben, ne, Sharpstick.
Oder Frauen mit dem Team.
Ja, oder so, Sharpstick von Lena Dunham hat mich, interessiert mich auch wesentlich weniger, als Poor Things mich jetzt interessiert hat. Kann man jetzt auch nicht in also eine ganze Regel draus machen. Aber ja, ich würde auch sagen.
Phoebe Waller-Bridge könnte auch sowas machen.
Ja, und letztendlich denke ich eben, auf der einen Seite diese Übersättigung, auf der anderen Seite dieser Hunger nach, ich möchte das aber mehr Coming-of-Age-Filme sehen, die aber auch irgendwie das jetzt nicht zu einer großen Tragödie machen oder die irgendwie auch nicht unbedingt sich, ja, also, ja, noch bin ich nicht zufrieden.
Nee, ich auch nicht.
Mit der Lage. Da könnte man noch einiges besser machen. Die andere Frage ist dieses Genre vielleicht auch, sage ich mal, dazu verdammt, im Indie-Film zu bleiben, weil die große Kommerzialisierung dieses Genres es auch irgendwie kaputt macht. Ist das Problem von Cuties, dass es auf Netflix lief und nicht, dass es diesen Film gibt? Also ja, wäre der als Kinofilm in kleinen Kinos besser aufgehoben und dann vielleicht auf Mubi anstatt auf Netflix? Also muss man leider sagen, dass die Kommerzialität das Problem ist bei solchen Sachen. Dass man vielleicht sagen muss, vielleicht, dass auch schade ist, was aus kapitalistischen, also was fatal ist irgendwo, kann man auch nicht zufrieden mit sein. Aber auch das ist halt eine Frage, ob das halt leider eben diese Perlen leider auch vergraben bleiben müssen, damit das nicht kaputt gemacht wird.
Ich mache jetzt meinen ganz untypischen Call to Action. Schreibt doch mal ein paar Ideen, wenn ihr welche habt, für solche Formate, Filme, Serien, überhaupt, die funktionieren für euch, gerne in die Kommentare.
Ja. Sex Education wird jetzt kommen, aber
genau, Sex Education würde kommen und es gibt auf jeden Fall natürlich noch so ein paar Sachen, wo man sagt, da ist das irgendwie angerissen, aber ja, es ist auf jeden Fall, wie du sagst, sonst eine große, bleibt so eine große Leere. Und dann sind halt so die großen kommerziellen Kinofilme sind dann halt so, vier Mädchen wollen ihre Jungfräulichkeit verlieren und die Väter wollen es aufhalten. Also wo wir dann so richtig, landen bei irgendwie, oh Mann, okay, this is where we're at now. 2022 war das, glaube ich, oder so.
Ja, stimmt.
Aber ja, ey, ich meine, wir haben, glaube ich, echt viel angesprochen in dieser Folge. Ich glaube, es ist okay, wenn wir für heute hier Schluss machen. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören. Und ja, schickt uns gerne euer Feedback. Wir freuen uns.
Auf jeden Fall, weil es gibt eben viele, viele Aspekte. Und wir sind neugierig, wie ihr darauf schaut und wie ihr das findet.
Genau, also ja, wir sagen danke fürs Zuhören. Sorry, Christian, fürs lange Reden. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ja, ich mich auch.
Bis dann.
Bis dann. Ciao. Das war Feuer und Brot.
Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke.
Der Schnitt kommt von Christian Eichler.
Und die Intro-Musik von Chris Sommer.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media.
Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App.
Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald.
Tschüss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.